jetzt offiziell willkommen zu dieser Ringvorlesung. Den zweiten Abend zum Thema Macht, Ausrufezeichen. Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Dr. Andreas Großmann aus Hamburg gewinnen konnten, hier über Hannah Arendts Begriff der Macht zu sprechen. Ich sage einiges, um Herrn Großmann vorzustellen, nicht genug. Das würde jetzt auch viel Zeit in Anspruch nehmen können. Herr Großmann hat die seltene, besonders attraktive Doppelqualifikation, Philosoph zu sein und Theologe. Er hat Philosophie und evangelische Theologie in Tübingen, Zürich und New York studiert, in Bochum an der Ruhr-Universität in Philosophie promoviert und war danach wissenschaftlicher Mitarbeiter zunächst am Hegel-Archiv in Bochum und an der Universität Bochum tätig. Und er war dann ab 1999 bis 2005 Hochschulassistent am Institut für Systematische Theologie an der Universität Hamburg. Also beide Felder hat er voll im Griff. Ich nenne einige Publikationen. Zunächst eine Folge von Monographien, Versprechen und Vertrag zum Ansatz und Problem neuzeitlichen Rechtsdenken. Die Rechtsphilosophie, insbesondere die Rechtsphilosophie Hegels, aber nicht nur, bei weitem nicht nur die Rechtsphilosophie Hegels, sind ein Arbeitsgebiet von Herrn Großmann. Eine zweite Publikation, Spur zum Heiligen, Kunst und Geschichte im Widerstreit zwischen Hegel und Heidegger, von 1996. Dann, sehr einschlägig für heute Abend, Hannah Arendts Politische Philosophie, 1998. Und eine junge Publikation, Heidegger-Lektüren über Kunst, Religion und Politik, Würzburg 2005. Zwei Herausgeberschaften möchte ich noch nennen. Ein Band Metaphysik der praktischen Welt, Perspektiven im Anschluss an Hegel und Heidegger, zusammen mit Christoph Jamme, erschien im Jahr 2000. Und in Vorbereitung, die Fachwelt wartet in Spannung darauf, die Publikation des von ihm edierten Briefwechsels zwischen Martin Heidegger und Rudolf Bultmann. Ein Briefwechsel, der sich über 50 Jahre erstreckt, von 1925 bis 1975. Es gibt eine ganze Anzahl von Aufsätzen, die ich jetzt nicht alle nennen kann. Ich nenne aber die beachtliche Zahl von Publikationen, die sich direkt auf Hannah Arendt bezieht, das heißt auch markiert und dokumentiert, wie lange sich Herr Großmann mit der Arendt-Forschung, mit Hannah Arendt beschäftigt. Da gibt es einen Aufsatz, das sich verdunkelnde Licht der Öffentlichkeit, sich in Klammern, das sich verdunkelnde Licht der Öffentlichkeit von Heidegger zu Hannah Arendt in einem Band 70 Jahre Sein und Zeit, erschien 1999. Dann ein Aufsatz On the Other Side of Action, Hannah Arendts Hermeneutics of the Political World, erschien in einem Band Metaphysics and Politics, Martin Heidegger and Hannah Arendt, in Istanbul erschienen. Eine Rezension aus dem Jahr 2003, Denken im Zeichen der Pluralität, zu Hannah Arendts Denktagebuch in der Philosophischen Rundschau. Und, soweit ich weiß, hier noch nicht aufgeführt, aktuell ein Rezensionsaufsatz, kann man sagen, ja, zur neuesten aktuellen Arendt-Literatur, auch in der Philosophischen Rundschau, oder?
Im Journal.
Ach, im Journal. Ah ja. Gut. Ist das schon erschienen?
Nein, im Dezember.
Gut. Erscheint im Dezember 2006 im Journal Phänomenologie. Ja, damit habe ich also plausibel gemacht, dass es für uns zwingend und unumgänglich war, Herrn Großmann zu dieser Ringvorlesung Macht einzuladen. Wir sind froh, dass er hier ist und dass er diese beschwerliche Reise jetzt auch in der letzten Etappe durchgestanden hat.
Danke. Ich danke Ihnen zunächst für Ihre Geduld. Aber es war wirklich ein absolutes Chaos auf dem Frankfurter Flughafen. Ich war schon ganz glücklich, dass der ICE von Hamburg ziemlich pünktlich war und dann stand man da ohne Anzeige und hatte nur die Studenten vor Augen und Hundertschaften von Polizei. Richtige Demo gegen die Studiengebühren. Man wird manchmal von den Themen, mit denen man es zu tun hat, eingeholt. Das ist natürlich sehr verständlich und begrüßenswert, nur wenn man davon betroffen ist, ist man dann doch nicht so erfreut. Aber gleichwohl, nun bin ich da und ich freue mich, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Ja, meine Damen und Herren, Macht. Wer das Wort mit einem Ausrufezeichen versieht, hat augenscheinlich kein gebrochenes Verhältnis zu dem mit ihm bezeichneten Phänomen. Er lässt vielmehr ein affirmatives Verständnis von Macht erkennen, das zugleich in einen Appell zu münden scheint. Den Appell, mit der Macht etwas anzufangen, Macht nicht der Ohnmacht preiszugeben. Das versteht sich durchaus nicht von selbst. Macht auszuüben und zu gebrauchen steht nicht hoch im Kurs, ist mitunter nachgerade verpönt. Macht steht im gemeinen Verstande im Verdacht, etwas zu sein, an dem man sich die Finger doch nur schmutzig machen kann. Wenn schon Geld stinkt, dann Macht erst recht. Macht lässt sich leicht missbrauchen. Wer wüsste das nicht und hätte es nicht selbst in der einen oder anderen Form schon erfahren? Zumal Erfahrungen mit dem Missbrauch von Macht mögen skeptisch stimmen, wenn von Macht nicht nur in einem affirmativen, sondern sogar appellativen Sinne die Rede sein soll. Hannah Arendt zumindest hätte dem so verstandenen Imperativ dieser Darmstädter Vorlesungsreihe einiges abgewinnen können. Die Denkerin, deren 100. Geburtstages am 14. Oktober weltweit gedacht wurde, ist nicht zuletzt mit einem positiven und durchaus eigenwilligen Verständnis von Macht hervorgetreten und hat damit ihre Leser bis zum heutigen Tage auch provoziert, wird man sagen können. Phänomen und Begriff der Macht stehen im Zentrum ihrer politischen Philosophie. Letztere ist im Kern, wie sich behaupten ließe, eine Theorie der Macht. Im Konzept der Macht nämlich laufen die Fäden ihres politischen Denkens zusammen. Mit ihm sind seine sämtlichen Grundbegriffe vernetzt. Macht, notiert Hannah Arendt einmal in ihrem Denktagebuch, ist gleichsam das Urphänomen der Pluralität. Und insofern für Arendt Pluralität ihrerseits Grundbedingung des Politischen ist, kann Macht als politisches Urphänomen apostrophiert werden. Was das heißt, beziehungsweise heißen soll oder heißen könnte, möchte ich im Folgenden zu explizieren versuchen. Dazu ist es freilich nötig, zunächst grundlegende Parameter von Arendts politischem Denken zu vergegenwärtigen. Vor diesem Hintergrund und im Lichte ihrer Auseinandersetzung mit der Tradition, vor allem neuzeitlichen politischen Denkens, soll Arendts Verständnis von Macht entfaltet werden, bevor ich abschließend einige Perspektiven skizzieren möchte, die sich für ein politisches Denken nach Arendt ergeben könnten. Genuines politisches Denken verschanzt sich nicht hinter Theorien, findet seine Erfüllung nicht in einer mehr oder weniger akademischen Diskussion von Geltungsansprüchen. Die Lebenswelt ist keine philosophische Seminarveranstaltung im Großen. Und weil das so ist, lässt sich genuin politisches Denken durch die Wirklichkeit herausfordern, sucht es den Erfahrungen der Zeit eine Stimme, einen Logos zu geben. Derart ist es in einem grundsätzlichen Sinne phänomenologisch. Hannah Arendts Denken ist ein politisches Denken in genau diesem Sinne. Wissend um die Verführbarkeit des Philosophen, die Welt aus dem Begriff zu machen, empfängt das Denken Arendt seine Anstöße nicht nur, aber natürlich auch, aus philosophischen Begegnungen und Denkerfahrungen. Seine grundlegenden Impulse erhält es zunächst und vor allem aus der Erfahrung der Erschütterung der überkommenen Kategorien des Denkens infolge des Holocaust, der Totalitarismen des Nationalsozialismus und des Stalinismus. Diese Erfahrung wird für Arendt Anlass, um in Abkehr von den gewohnten Wegen der Metaphysik nach den Bedingungen des Menschseins und der möglichen Gestalt des Politischen neu zu fragen. Ihr philosophisches Hauptwerk formuliert diese Aufgabe in seinem Titel bereits durchaus programmatisch. On the Human Condition. Es erscheint 1958 und in deutscher Übersetzung wenige Jahre später und seitdem vielfach wieder aufgelegt unter dem Titel Vita Activa oder vom tätigen Leben. Arendt will, wie sie sagt, dem nachdenken, was wir eigentlich tun, wenn wir tätig sind. Im Blick sind Arbeiten, Herstellen und Handeln als menschliche Grundtätigkeiten, die die Studien in idealtypischer Unterscheidung präsentieren. Zugleich sind Arendts Unterscheidungen von einem ontologischen Gefälle geprägt. Das Arbeiten erscheint eingebunden in den biologischen Lebenszusammenhang. Das Herstellen sorgt, definiert durch Zweckbestimmtheit und Zweckdienlichkeit, für eine gewisse Beständigkeit der Welt, zum Beispiel in Gesetzeswerken oder Werken der Kunst, auch der Geschichtsschreibung. Das Handeln indes verdient nach Arendt die Auszeichnung der eigentlich politischen und damit auch eigentlich menschlichen Tätigkeit. Ich versuche es, ja. Die Stimme ist ein bisschen ausgetrocknet durch die Zugluft, aber ich gebe mir Mühe. Ja. Denn allein das Handeln korrespondiert der Pluralität als der Grundbedingung des Politischen. Während Arbeiten und Herstellen in der Vereinzelung erfolgen können, bedarf das Handeln des Mitseins anderer. Und während Arbeiten und Herstellen von Notwendigkeit beherrschte Tätigkeiten sind, haben wir es im Handeln Arendt zufolge mit Freiheit zu tun. Handeln ist nicht determinierbar und folgt keinem Kalkül. Es unterbricht vielmehr einem Wunder gleich weltliche Lebenszusammenhänge. Es bricht als Anfang, wie Arendt schreibt, schlechterdings unerwartet und unerrechenbar in die Welt ein. Dem Handeln und Sprechen, das Arendt als mit dem Handeln gleich ursprünglich begreift, Handeln vollzieht sich in gemeinsamer Kommunikation. Sprechen ist immer auch schon Handeln. Dem Handeln und Sprechen also kommt daher auch ein eigener Raum zu. Handeln ereignet sich in dem vom Privaten scharf abgegrenzten Raum des Öffentlichen oder, wie Arendt auch sagt, dem Erscheinungsraum von Worten und Taten. Dem Grundfaktum menschlicher Pluralität entsprechend bewegt sich das Handeln im Bereich des menschlichen Zwischen. Genauer gesagt, bildet sich im und durchs Handeln überhaupt erst das von Arendt sogenannte Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten, das sich als zweites Zwischen vom Zwischenraum objektiv weltlicher Interessen unterscheidet. Letzterer ist, wie Arendt bemerkt, wohl von jenem zweiten aus dem Handeln und Sprechen hervorgehenden Zwischen durchwachsen und überwuchert, das seinerseits jedoch jeder Dinghaftigkeit und Objektivierbarkeit sich entzieht. Was damit zusammenhängt, dass Handeln und Sprechen keine greifbaren, handhabbaren Resultate und Endprodukte zeitigen. Denn das gerade unterscheidet nach Arendt Handlungsprozesse fundamental von Arbeitsvorgängen und Herstellungsprozessen, dass sie zwar einen Anfang haben, aber kein voraussagbares Ende und keinen in Gewissheit zu verfolgenden Zweck. Im Raum des Politischen ereignet sich Handeln in Freiheit und Pluralität, sofern sich im Zwischen der Akteure Macht als Machtpotenzial generiert, ohne dass wiederum der Bestand des Öffentlichen nicht zu denken ist. Handeln und Macht verweisen wechselseitig aufeinander, sie explizieren sich gewissermaßen gegenseitig. Denn Macht ist nicht etwas, das der Einzelne als Machtquantum hat, um in Ausübung souveräner Herrschaft von anderen Gehorsam einzufordern. Macht ist überhaupt nicht als die Habe des einzelnen, isolierten Akteurs vorzustellen, sondern entsteht, so Arendt, zwischen Menschen, wenn sie zusammen handeln, und sie verschwindet, sobald sie sich wieder zerstreuen. Eine die Isolation anstrebende Machtausübung pervertierte sich in Ohnmacht, gleich wie eine unter menschlich pluralen Bedingungen nicht zu denkende Allmacht. Könnte doch auch, schreibt Arendt, eine ins Göttliche gesteigerte Allmacht im Plural überhaupt nicht existieren. Macht selbst ist begrenzt und bedingt durch Pluralität. So wie Macht sich nur im Miteinander sprechen und handeln generiert, findet sie ihre Grenze, so Arendt, in dem Vorhandensein von anderen, die außerhalb des eigenen Machtbereichs stehen und selber Macht entwickeln. Selbst eine sogenannte Supermacht mag auf der weltpolitischen Bühne bisweilen im Alleingang agieren, doch wird auch sie spätestens dann sich ihrer Verbündeten erinnern, wenn der eingeschlagene Kurs fehlzuschlagen droht. Die gewaltsame Unterdrückung machtvoller Demonstrationen andererseits, wie sie in allen Diktaturen dieser Welt gang und gäbe ist und wie sie Hannah Arendt während der Arbeit an Vita Activa im Ungarnaufstand von 1956 unmittelbar vor Augen gestanden hatte, ist letztlich doch nur ein kläglicher Beweis der Ohnmacht eines Regimes, das auf frei geäußerte Meinungen einer Öffentlichkeit nicht anders als mit Panzern und Gewehren zu antworten weiß. Gewalt ist nach Arendt Macht strikt entgegengesetzt. Gewalt nämlich, so Arendt, kann Macht nur zerstören. Sie kann sich indes nicht an ihre Stelle setzen. Ein auf Gewalt und gewaltsame Repression sich stützendes Regime muss über kurz oder lang zusammenbrechen. Die Geschichte der einstigen Supermacht Sowjetunion hat das gezeigt. Und heute sieht man denn auch in der Niederschlagung der Ungarischen Revolution vor 50 Jahren den Auftakt zur Auflösung des Sowjetimperiums wie des gesamten Ostblocks. Wie Hannah Arendt in ihrer späteren Studie Macht und Gewalt schreibt, ich zitiere: Nackte Gewalt tritt auf, wo Macht verloren ist. Man kann Macht durch Gewalt ersetzen. Und dies kann zum Siege führen, aber der Preis solcher Siege ist sehr hoch. Denn hier zahlen nicht nur die Besiegten, der Sieger zahlt mit dem Verlust der eigenen Macht. Denn, so Arendt weiter, was niemals aus den Gewehrläufen kommt, ist Macht. Was angesichts des Vietnamkrieges formuliert wurde, hat zweifellos Gültigkeit auch im Angesicht des jüngsten Irakkrieges, dessen Parallele zu Vietnam der amerikanische Präsident neulich erst auf Nachfrage zugeben musste, wobei man natürlich nicht sicher sein kann, dass er immer auch weiß, was er sagt, wenn er etwas zu Protokoll gibt. Das muss man natürlich mit dieser Einschränkung auch zur Kenntnis nehmen. Es zeichnet sich indes ab, dass auch in den USA eine zunehmend kritische Öffentlichkeit das Vertrauen in die Politik ihres Präsidenten mehr und mehr verliert und der gegenwärtigen Administration ihre Legitimation streitig machen wird. Das wäre denn doch ein, auch im Arendtschen Sinne, hoffnungsvoller Beleg, der trotz aller Verwerfungen der jüngsten Vergangenheit nach wie vor lebendigen Macht der von ihr doch so geschätzten amerikanischen Republik, dass man Freiheit als Anteilhabe an öffentlicher Macht entdeckt oder überhaupt wiederentdeckt, worauf nach Arendts Untersuchung über die Revolution die amerikanische Republik seit der amerikanischen Revolution gründet. Bevor ich auf diese und die bereits berührten Analysen in Macht und Gewalt noch einmal zurückkommen werde, sollte im Seitenblick auf einen Theoretiker der Macht Raum gegeben werden, den Hannah Arendt besonders geschätzt hat, der in ihren Augen indes das Problem der Macht von Grund auf verkannt hat. Die Rede ist von Thomas Hobbes, dem nach Arendt größten politischen Philosophen der Neuzeit, der nach ihrem Urteil das neuzeitliche politische Denken und mit diesem die Praxis der Politik freilich zugleich auf fatale Abwege geführt hat. Notate in Arendts Denktagebuch zeigen, dass ihre Theorien des Handelns und der Macht in der Tat vor allem auch und zentral als eine Antwort auf Hobbes zu lesen und zu verstehen sind. Die Größe von Hobbes' politischer Philosophie sieht Arendt darin, dass Hobbes, Machiavelli folgend, den wesentlich politischen Charakter der Macht erkennt, das heißt erkennt, dass der Macht des Menschen nicht die Natur, sondern die Menschen, also nicht die Materie, sondern die unvoraussagbare Spontaneität der anderen im Wege steht. So eine Formulierung in Arendts Denktagebuch. Mit Hobbes hält das Phänomen der Pluralität Einzug ins politische Denken der Neuzeit, in einem negativen Sinne allerdings, so nämlich, dass Pluralität letztlich eskamotiert wird. Hobbes wird zwar des Phänomens gewahr, versteht es jedoch nicht, lautet Arendts Resümee. Seinem mechanistischen Denken, notiert sie im Denktagebuch, stellte es sich so dar, als ob alle Menschen ein bestimmtes, wesentlich gleiches Machtquantum besitzen, das, da es Machtquantum ist, per Definitionem gegen alle anderen Machtquanten gerichtet ist. Die Lösung des Konflikts ist dann, diese Quanten abzugeben an einen Machtmonopolisator, den Tyrannen, wonach alle machtlos zurückbleiben. Das Brot und Pseudos, wenn man so will, der Hobbeschen Konzeption, ist es, Macht als Vermögen des Einzelnen zu behaupten, das zwischen der Pluralität als Ursprung der Macht hiermit aber zu hintergehen. Arendt macht mit durchaus scharfem Blick auf ein zentrales Problem von Hobbes' Anthropologie aufmerksam. Die, wie Sie ja vielleicht wissen, der eigentlichen Staatslehre in seinem Leviathan vorgeschaltet ist. Die vereinzelten egoistischen Individuen sind bei Hobbes geradezu als Machtwesen definiert, die gemäß ihrer kalkulatorischen Vernunft und unter Bedingungen notorischer Güterknappheit dazu veranlasst werden, ihre subjektive Macht unaufhörlich zu steigern. Die Welt der Hobbeschen Naturzustandsbewohner ist eine Welt jeweiliger Machtakkumulation, in der ein jeder sich um ein Mehr an Macht sorgt und alles danach beurteilt, was dem Zweck eines angenehmen Lebens dient. Alles und wirklich alles, selbst der Mensch, wird der Kategorie des Zweckdienlichen untergeordnet. Auch Freunde sind für Hobbes, wie etwa Ansehen und Geld, nur Mittel zum Zweck der Machtsteigerung. Hobbes' kalkulatorische, rechnende Vernunft kennt keine Selbstzwecklichkeit des Menschen, wie später von Kant behauptet wird. Alles wird vielmehr nach ökonomischen Kategorien eingestuft. Und so wird Macht gleichsam zur Währung der Welt der Individuen, deren nach Hobbes durchaus vernünftiges Interesse an Macht sie in letzter Konsequenz in einen desaströsen Machtkampf, den berühmt-berüchtigten Krieg aller gegen alle, führt. Das bedeutet nun nicht, dass fortlaufend blutige Kriegshandlungen stattfinden. Es genügt, schreibt Hobbes, die Bereitschaft dazu, während der ganzen Zeit, in der man sich des Gegenteils nicht sicher sein kann. Die Zeit des Friedens kündigt sich erst an, wenn die wiederum vernünftige Konsequenz aus der Einsicht in die dilemmatische Lage des Naturzustands gezogen und der naturzuständliche Kriegszustand in eine Civitas, einen Staat, transformiert wird, in dem ein jeder in Frieden mit jedem anderen zu kooperieren vermag. Die Erlangung dieses Ziels aber erfordert von den Individuen, wie Arendt konstatiert, die Übertragung der individuellen Machtquanten auf den staatlichen Souverän, der in seiner Person die Macht monopolisiert. Wie die strategische Vernunft die Akkumulation von Macht im Naturzustand angeraten hat, schlägt sie nun die vertragsmäßige Transferierung der Macht an den vertragsunbeteiligten Souverän als einen absoluten Machthaber vor. Der Leviathan ist ein technisches Konstrukt, ein Artificial Man von absoluter Macht, der ausersehen ist, Frieden und Sicherheit in einer rechtlichen Ordnung zu realisieren, der auf Seiten der Bürger und Untertanen gehorsam dem Souverän gegenüber entspricht. Ein Gehorsam freilich, der endet, sofern und sobald der absolute Souverän den mit seiner Souveränität verbundenen Aufgaben, nämlich gerade die Sicherheit und den Frieden zu gewährleisten, nicht mehr nachzukommen vermag, wie etwa im Falle des Staatszerfalls. Hannah Arendt ist erkennbar nicht weiter an Einzelheiten der Hobbeschen Staatslehre und ihren durchaus intrikaten argumentativen Schritten interessiert. Wie der kurze Seitenblick auf Hobbes Konzeption und Grundlinien ihrer Rezeption in Arendts Denktagebuch dartun sollte, richtet sich ihr Interesse gänzlich auf das Machtproblem und die ihm verknüpfte Frage der Pluralität, die Hobbes nach Arendt einerseits als Phänomen erkennt, andererseits theoretisch jedoch verkennt und verzeichnet. Kann doch Macht als Urphänomen der Pluralität niemals einem Einzelnen zukommen, sei es ein einzelnes Individuum oder die Kunstfigur des staatlichen Souveräns. Was Hobbes beschreibt, ist gemäß Arendts begrifflichen Koordinaten physische Stärke bzw. Gewalt, im Falle des Verhaltens der Individuen im Naturzustand zueinander, wie auch im Falle des die Macht monopolisierenden staatlichen Souveräns, dessen Politik und rechtliche Ordnung zugleich organisierte Gewalt sind. Die Macht des Staates kann der Gewalt, der sie entstammt und die ihre Instituierung im Wege des Vertrags motiviert hat, nur durch überlegene Gewalt entgegenwirken. Macht und Gewalt aber sind nach Arendt nicht nur nicht dasselbe. Macht und Gewalt sind Gegensätze, erklärt sie kategorisch. Zwischen Macht und Gewalt, so Arendt, gibt es keine quantitativen oder qualitativen Übergänge. Man kann weder die Macht aus der Gewalt noch die Gewalt aus der Macht ableiten, weder die Macht als den sanften Modus der Gewalt noch die Gewalt als die eklatanteste Manifestation der Macht verstehen. Hannah Arendts strikter und nicht unproblematischer Opposition kommt man auf die Spur, wenn man wahrnimmt, dass und wie sie Macht in Analogie zum Handeln konzeptualisiert. Eine Perspektive, die, wie wir gesehen haben, bereits in Vita Activa vorgezeichnet ist. Macht, schreibt Arendt in Macht und Gewalt, entspricht der menschlichen Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln. Deshalb ist für sie Macht gleich dem Handeln ein Selbstzweck, während Gewalt entsprechend dem Herstellen stets Mittel zu einem Zweck, instrumentell also, zu verstehen ist. Gewalt kann freilich, wie wieder Arendts strikte Entgegensetzung zu sagen wäre, Macht durchaus begleiten, ohne sie deshalb weder zu ersetzen noch zu zersetzen. Das Institut des staatlichen Gewaltmonopols ist in diesem Sinne eine, wie ich meine, zivilisatorische Errungenschaft, die gerade auf die Etablierung eines potenziell gewaltfreien Raumes zielt. Und wie Arendt in ihrem philosophischen Hauptwerk verbinden sich auch in ihrer späteren und wie in ihrem philosophischen Hauptwerk verbinden sich auch in ihrer späteren Studie die Analysen mit einem eher skeptisch resignativen Blick auf das Schicksal des Handelns und der Macht in der Neuzeit. Hat Handeln in dem emphatischen Sinn eines Neuanfangs heute noch Raum? Höhlen unüberschaubare anonyme Bürokratien, die vom Gemeinsinn und der Pluralität vieler Handelnder zehren Machtstrukturen eines Gemeinwesens nicht aus? Arendts skeptischer Blick auf den von ihr sogenannten neuzeitlichen Praxisentzug findet derart in der durchaus besorgten Vermutung Ausdruck, woran Macht heute scheitere, sei gar nicht einmal so sehr die Gewalt als der prinzipiell anonyme Verwaltungsapparat. Pluralität und Macht würden in einer übermächtigen, als Tyrannis ohne Tyrannen auftretenden Bürokratie mehr und mehr verunmöglicht, so ihre sehr ernüchternde Diagnose. Arendt hat die Auswüchse der Brüsseler EU-Verwaltung nicht mehr erlebt, die gegenwärtig selbst einen für gewöhnlich den Ton diplomatischer Dezenz pflegenden EU-Kommissar, wie Sie vielleicht wissen, zu ungewöhnlich harscher Kritik veranlasst haben, der öffentlich die Spielregeln der Political Correctness souverän missachtend bekannt hat, der Brüsseler Beamtenapparat erscheint ihm als allzu arrogant und mindestens in Teilen korrupt. Man kann sich freilich vorstellen, zu welcher Einschätzung Arendt gekommen wäre. Zu ihrer Zeit richtet sich ihr Blick vornehmlich auf die Verhältnisse in ihrer Wahlheimat, den Vereinigten Staaten. Als fragloser Sachverhalt zeigt sich ihr dort, ich zitiere, dass die Parteien mit ihrem Monopol der Nominierung derer, die überhaupt zur Wahl gestellt werden, nicht mehr als Organe der Volksmacht anzusehen sind, sondern vielmehr als die sehr willkommenen Hilfsmittel, durch welche eben diese Macht des Volkes eingeschränkt und kontrolliert wird. Demnach habe sich das Repräsentativsystem in Wahrheit in eine Art Oligarchie verwandelt, eine Oligarchie im Interesse der Massen. Der Bürger ist repräsentiert, urteilt Arendt, doch repräsentiert und delegiert können nur Interessen und die Sorge um die allgemeine Wohlfahrt der Wählerschaft werden, keinesfalls aber ihre Fähigkeit zu handeln oder auch nur ihre Meinungen. Im Wohlfahrtsstaat, so Arendt, lösen sich jedoch alle politischen Fragen in administrative Aufgaben auf, die am besten von Experten behandelt und entschieden werden. Der politische Bereich präsentiert sich lediglich noch in verzerrter Gestalt. als Verwaltungsmaschinerie, deren Geschäft von rein wirtschaftlichen Notwendigkeiten diktiert ist. Angesichts des Umstands, dass derart der Geist der Revolution institutionell gleichsam nicht untergebracht werden konnte, nimmt Arendt bei der Utopie eines am Rätesystem orientierten Staatsbegriffs Zuflucht. Das Rätesystem scheint ihr aufgrund der in ihm horizontal und nicht vertikal konstituierten Macht im Wesen des Handelns zu liegen. Man muss hier sicher die Frage aufwerfen, ob diese Vorstellung eines neuen Staatsbegriffs nicht, wie etwa Ernst Vollrath gemeint hat, einem elitären Hang zur radikalen Authentizität entspringt, der die Normalität des Politischen unterschätzt. Ottfried Höffe ist in seiner Kritik noch einen Schritt weiter gegangen. Hannah Arendt definiere nicht das Politische, sondern das, was fürs Außerordentliche charakteristisch ist. So erliege die Denkerin letztlich nachgerade einem, so Höffe, apolitischen Begriff des Politischen. Jürgen Habermas hat in konkreten Bezug auf das von Arendt auf kommunikativ erzeugtes Einverständnis der Akteure zurückgeführte Verständnis von Macht die Berücksichtigung nicht nur strategischer Momente eingeklagt, sondern vornehmlich die Verankerung legitimer Macht in einem normativen Begriff von Rationalität propagiert, der wiederum in vom Diskursethiker festgelegten und als für kommunikatives Handeln maßgeblich behaupteten Diskursregeln sich ausbuchstabiert. Soll mit Arendts Denken etwas anzufangen sein, so die Insinuation, bedarf es einer normativen Fundierung im Sinne der eigenen Theorie. Betreibt die vorgeschlagene normative Transformation indes nicht eine fragwürdige Scientifizierung des Politischen, die die spezielle Inszenierung methodischer Forschung mit der Lebensführung selber verwechselt? Wie immer man sich dazu stellen mag, es erscheint mir angeraten, nicht vorschnell Stimmen der Kritik zu folgen, sondern auszuloten, mindestens auszuloten zu versuchen, wo man möglicherweise, ungeachtet mancher angeklungener Schwierigkeiten der Theorieanlage, auf durchaus unabgegoltene Einsichten bei Arendt trifft. Wo ich solche Ansatzpunkte sehe, möchte ich abschließend nun wenigstens ausblickartig in wenigen Umrissen und auch mehr oder weniger thesenartig nur andeuten. Zuallererst verdient meines Erachtens Arendts Insistenz auf dem Ort des Politischen Beachtung. Das Politische ist in ihrer Sicht nicht, beziehungsweise nicht nur, Sache von Berufspolitikern und Experten. Politik, bekräftigt Arendt, entsteht in dem Zwischen den Menschen, Politik entsteht im Zwischen und etabliert sich als der Bezug. Politik hat es mit dem Erscheinungsraum zu tun, der entsteht, wenn Menschen zusammenkommen und im Handeln sowie im Austausch ihrer Meinungen über ihr gemeinsames Handeln ein Bezugsgewebe menschlicher Angelegenheiten bilden. Und nichts anderes ist in ihrem Verständnis Macht. Demgemäß gewinnt eine politische Ordnung in dem Maße an Offenheit und Stabilität, indem sie auf der in dem gemeinsamen Handeln der Menschen zu lokalisierenden, sich in diesem Zwischen generierenden Macht beruht, wie sie sich andererseits letztlich selbst vernichtet, wo sie das Zwischen der gemeinsamen Handlungswelt korrumpiert oder gar zur Gänze zerstört. Insofern kennzeichnet eine im Arendtschen Sinne als republikanisch zu qualifizierende Demokratie die Pluralität von Perspektiven und Meinungen, wenn nur in diesem Beziehungsgefüge Möglichkeiten gemeinsamer politischer Praxis erstehen, ohne die wiederum die Genese von Macht nicht zu denken ist. Meine erste These besagt daher, dass die von differenten Akteuren geteilte gemeinsame Handlungswelt die notwendige Basis des demokratischen Rechtsstaates ist. Dass sich Macht der Gemeinsamkeit des Handelns verdankt, dass sie in Arendts Worten horizontal sich konstituiert, ist indessen bereits ein Indiz dafür, dass eine Demokratie nicht nur von der Vielfalt und Differenz der Meinungen lebt. Meine zweite These lautet, dass ein demokratischer Rechtsstaat auf einen die handelnden Subjekte bestimmenden Konsens über die Grundbedingungen ihres Zusammenlebens angewiesen ist, ohne den auch die demokratischen Institutionen der nötigen Anerkennung ermangeln. In präzise diesem Sinn hat Arendt mehrfach auf die von Madison in den Federalist Papers, der Gründungsurkunde der amerikanischen Republik, artikulierte Überzeugung rekurriert, that all governments rest on opinion, dass jede Regierung auf der Gemeinsamkeit der Meinung beruht, die der einzelne Akteur in Anspruch nimmt, die aber zugleich Ausdruck auch des Selbstverständnisses der Gemeinschaft ist. Opinion, Meinung, meint bei Madison the prejudices of community, vor deren Hintergrund der Streit differenter Meinungen erst ausgetragen werden kann und Institutionen als Materialisationen geteilter Macht einsichtig werden. Wie Arendt in Macht und Gewalt schreibt, ich zitiere, was den Institutionen und Gesetzen eines Landes Macht verleiht, ist die Unterstützung eines Volkes, die wiederum nur die Fortsetzung jenes ursprünglichen Konsenses ist, welcher Institutionen und Gesetze ins Leben gerufen hat. Alle politischen Institutionen sind Manifestationen und Materialisationen von Macht. Sie erstarren und verfallen, sobald die lebendige Macht des Volkes nicht mehr hinter ihnen steht und sie stützt. Summa summarum. Das Politische beruht auf der geteilten, gemeinsamen Meinung der Handelnden. Doch sofern die Verständigung der Akteure darüber selbst wieder und stets neu zu erzielen ist, haften solchem Konsens unwiderruflich und durch keine noch so ausgeklügelten Verfahrensregulierungen zu tilgenden Zeichen von Kontingenz an. Sie bedingt die von Arendt sogenannte Zerbrechlichkeit des Bezugsgewebes der menschlichen Angelegenheiten, der sich nicht entwinden zu können, unhintergehbar zu unserer Conditio Humana gehört. Sie wahrzunehmen, für sie aber auch angesichts zunehmender Gefährdungen zu streiten, dafür vermag nicht zuletzt Arendts Verständnis der gemeinsamen Handeln sich verdankenden Macht als Urphänomen des Politischen nicht unerhebliche Anstöße zu geben. Danke Ihnen.